wie wir das geregelt kriegen. Aber sobald er in der Lage ist, hat er großes Interesse daran, euch persönlich ein Update zu geben. Und das finde ich auch schon wieder irgendwie geil. Aber das ist so dieses Leistungsorientierte, glaube ich, in seinem Dasein. Ein kräftiges Aloha, Kalle. Wir grüßen unseren lieben Kalle. Der kann heute leider nicht persönlich dabei sein. Die Gründe sind euch wahrscheinlich noch bekannt. Nach wie vor im Krankenhaus, leider auch noch schwer in Behandlung auf Intensiv. Aber es geht ihm langsam besser und wir wollen heute mal noch mal ein kleines Update machen. Mir gegenüber sitzt Micha Ries, unser Schnittmaster und Podcast-Hintergrundmann.
Ehemaliger.
Ja, und inzwischen am Mikrofon zu Hause.
Am Mikrofon zu Hause. Ja, also wir haben ein Video gesehen, wo Kalle schon ein bisschen trainiert hat. Würdest du es als Training bezeichnen?
Also erstens, er stand.
Er stand.
Zweitens, er hat sich bewegt. Ja, und hat so leichte physiotherapeutische Übungen gemacht. Also das klingt jetzt alles ziemlich witzig, aber ganz ehrlich, es ist ziemlich hart zu sehen, ja, wie der Kalle, der topfitte Alleskönner, der Ironman, wirklich so da niedergeschlagen und so zerstört wurde von diesem Unfall. Details wollen wir euch mal ersparen, aber es sah jetzt nicht so richtig gut aus, aber er kommt Stück für Stück wieder zurück ins Leben. Das Ding war schon doll. Also der Unfall war jetzt keine Bagatelle. Das war jetzt nicht nur ein paar Schürfwunden, Tapete runter und dann geht's wieder. Das war schon sehr nachhaltig und es wird auch noch viele Wochen und Monate dauern, bis er wieder zurück in der Spur ist.
Es war intensiv.
Intensiv, ja. So kann man es sagen. Es war eine richtig große, ich hätte jetzt ein Schimpfwort gesagt, aber richtig großer Mist. Ja,
aber wieso sagst du eigentlich keine Schimpfe? Es war scheiße.
Nee, darf man nicht sagen. Ach so, es ist ja offi öffentlich, okay. Ja, sonst wären wir auf Spotify gesperrt.
Gut, stimmt.
Geht nicht. So, auf jeden Fall, ich habe anfangs auch gehofft, dass es halb so wild ist, weil auch die Informationslage jetzt sehr übersichtlich ist. Wir sind ja nicht in Staaten und wir können ihn ja auch nicht besuchen gehen. Sophie hält uns zwar bestmöglich auf dem Laufenden, aber man hat auch Verständnis dafür, dass sie jetzt nicht jeden Tag ein Update geben kann. Da kostet ja auch alles Kraft. Und sie muss sich in erster Linie um Kalle kümmern. Das macht sie erstklassig. Sie betreut ihn, sie spricht ihm Mut zu. Und die kleinen Schritte, die er macht, die gehen auch in die richtige Richtung.
Genau. Was sie aber geschrieben hat, die bekommen alle Grüße mit und Kalle freut sich auch darüber. Und Kalle freut sich auch darüber, dass wir alle fleißig trainieren. Haben wir getan. Wir beide.
Einmal für Kalle sind wir eine lange Radrunde gefahren. Mhm. Ja, und auch die Grußbotschaften, die uns per Video erreicht haben, bitte macht weiter, das ist geil, wird Kalle alles vorgespielt. Das war schon in dem, sagen wir mal, Zwischenzustand, wo er sich nicht ganz so gut bei Bewusstsein halten konnte, haben ihn diese aufmunternden Worte aber sehr berührt und er wollte das immer alles vorgespielt und vorgelesen bekommen. Das hilft. Weißt du, einfach dieses Gefühl, ich bin jetzt hier nicht komplett am Arsch in Staaten, in Houston, irgendwo in Texas und muss da alleine vor mich hin laborieren, sondern er spürt, dass er nicht alleine ist und dass die Community dabei ist.
Da können wir doch gleich mal eine Beeinflussung machen.
Ja.
Die Hörer, alle können jetzt Influencer sein, die können jetzt sozusagen Kalles Genesungsfortschritt beeinflussen, indem sie einfach beim nächsten Training ein kurzes Video machen für Kalle und wir irgendwie verlinken,
wie funktioniert das? Ihr könnt es auf Instagram, keine Ahnung, genau. Auf Strava, auf Instagram, Direktnachricht, wer Kalles Kontakt hat, kann ihn auch zuballern. Ja, also ich glaube, Sophie filtert das dann auch alles ein bisschen und gibt ihm das portionsweise.
Genau, er liegt in den USA, ist nicht zu Hause, er wird nur noch ein Weilchen dort bleiben dürfen.
Also er ist auf jeden Fall nicht transportfähig, er kann sich nicht in den Flieger setzen lassen und nach Hause kommen, das dauert. Also wir wissen nicht, wie lange, Sophie weiß auch nicht, wie lange und jetzt müssen wir erstmal gucken, kleine Fortschritte, Schritt für Schritt. Wir haben es ja schon letztes Mal gesagt, Gesundheit wiederherstellen, das ist das Primärziel. Geht jetzt leider nicht mehr um Leistungssport, sondern es geht um zurück ins Leben.
Genau. Ja, zurück ist ein blöder Hashtag jetzt, zurück ins Leben. Nee, vor Kalle. Vor Kalle.
Ja, oder für Kalle. Ja. Kilometer für Kalle. Irgend sowas.
Kilos ja. für Kalle.
Nee, Kilos nicht. Die brauche ich nicht.
Kilometer für Kalle. Kilometer, Hashtag Kilometer für Kalle.
Da ist er ehrgeizig genug. Und das Video hast du ja schon angesprochen. Genau. Ne? Also er sieht übelst verkabelt aus, aber er stand und er hat versucht, einfüßig Wadenheben zu machen. Also man sieht, der Ehrgeiz ist nach wie vor da und der wollte schon wieder ein bisschen Training aus der Physio machen. Ne?
Das ist so der schmale Grat. Rumpfstabilität.
Ja, auch gut. Alles. weil wir haben hier halbwegs gute Laune, obwohl natürlich nicht alles Gold ist, was glänzt, aber wir müssen ja auch ein bisschen gute Stimmung machen. Und das ist, glaube ich, unser aller Aufgabe, dass wir positive Vibes nach Houston, Texas schicken, ja, um Kalles Prozess da zu beflügeln.
Genau. Lass uns mal beflügeln weiter, wie wir vielleicht die nächsten Wochen, also wir nehmen uns jetzt vor, auf alle Fälle alle 2 Wochen, mal ein kurzes Update zu geben. Hoffentlich, vielleicht schon. Ja.
Schauen wir mal. Also Kalle hat auf jeden Fall Bock, einen Podcast aufzunehmen. Ja, okay. Aber ich glaube, Kalle kann noch nicht sprechen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das geregelt kriegen. Aber sobald er in der Lage ist, hat er großes Interesse daran, euch persönlich ein Update zu geben. Und das finde ich auch schon wieder irgendwie geil. Aber das ist so dieses Leistungsorientierte, glaube ich, in seinem Dasein.
Und was... Also diese Woche machen wir den Podcast. Nächste Woche.
Ja.
Einfach mal ein Klassiker. Wir machen jetzt immer mal Klassiker vor. Ja. Und nächste Woche kommt die allererste. Dann kann sich nämlich jeder mal anhören, wie alles begann.
Oh, na, das wird ja ein Downer. Ich glaube, da fehlte noch ein klein bisschen die Routine damals. Und ich glaube auch für die erste Folge haben wir auch 3 oder 4 Versuche gehabt, bis wir das irgendwie hingekriegt haben, bis die Technik gestimmt hat und so weiter. Aber es ist interessant. Schauen wir uns das, hören wir uns das nochmal an. 2,5 Jahre ist es her.
Ja, ich habe übrigens ein technisches Problem.
Ja.
Ich hatte überlegt, ob ich eine dieser Probefolgen mal nehme und hochlade.
Ja.
Ich habe die Festplatte, ich weiß, wo es drauf ist, aber mir fehlt das Kabel dazu. Das ist so ein spezielles.
Ja, okay.
Ja, das wäre auch nochmal peinlich.
Musst du mal nachrecherchieren. Ich glaube, gibt es zum Nachkaufen. Na gut, kleiner Exkurs. Schauen wir doch mal, was aktuell so im Triathlon
ist. Ja, genau. Also, eigentlich hatte ich so den Wunsch,
ja?
dass du mir mal erzählst, so ich komme so langsam ins Triathlon-Geschäft, wieder, so, obwohl ich jetzt Läufer bin. Also ich bin. Ben.
Ja, was bist du? Bist du Radfahrer? Bist du Läufer?
Athlet? Ich habe von Rennsteigläufern schon...
Du hast schon deine Coaching-Hinweise bekommen.
Genau. Alles und es wird 24 wird lange gelaufen.
Hm. Na gut, okay. Also da haben wir ja noch reichlich Zeit. Ja, du arbeitest erstmal an der Grundkonstitution. Genau.
Also eigentlich bin ich Ultraläufer jetzt. Ich bezeichne mich jetzt einfach so.
Na klar.
Deshalb sag mir mal, was so im Triathlon Ultra los ist.
Ja, also im Triathlon gibt es 2 wesentliche Entwicklungen. Die eine ist katastrophal.
Weil Kalle ist nicht da?
Nein, na, das meine ich jetzt nicht. Nein, es gab einen tatsächlichen Dopingfall, einen relativ prominenten mit Epo-Doping.
Okay.
Und das Ding hat 3-fache, 4-fache, 5-fache Brisanz und die Szene ist in heller Aufruhr. Also es ist der Ruf nach totaler Aufklärung da, nach Transparenz. Es gibt aktuell Vorschläge von Lionel Sanders, was man machen kann, um den Sumpf auszuheben. Und jetzt können wir erstmal
Es ist schon ein Sumpf.
Naja, es ist nicht wirklich, es ist noch kein Sumpf, aber man will nicht von Seiten der Triathlon-Profis zur Tagesordnung übergehen.
Wer ist es denn überhaupt?
Also es ist Colin Chartier, der, pass auf, ich lerne ihn dir kennen. Ja. Colin Chartier hat im letzten Jahr den Ironman in Kanada gewonnen, wo Kalle am Start war.
Okay.
Mont-Tremblant hat sich somit eine Kona-Quali geholt, hat auf Kona kein so gutes Rennen gehabt. Hat vorher gewonnen die US Open in Dallas, das 100.000 Dollar, nicht Euro. Und gilt quasi mit diesen beiden Rennen als Weltspitze.
Mhm.
So. Und besonders brisant, er hat monatelang bei Lionel Sanders im Haus gewohnt.
Okay.
Sein Trainer ist Mikael Eden, Bruder von Gustav Eden.
Ach, ist das der immer mit in den Videos mit ihm trainiert hat?
Ja.
Ah, okay.
Das ist Colin
Cartier. Das war so ein junger Mensch.
Ja, 29 ist er jetzt. So
sah jünger aus, okay.
Dann hat er eine Trainingsprobe gehabt im Februar, die von Ironman übrigens beauftragt worden ist. Ironman ist angeblich die einzigste Institution, die Out-of-Competition-Proben in Auftrag gibt, was ich auch nicht wusste, was ich aber cool finde, dass es gemacht wird. Dem Vernehmen nach macht es die PTO, diese angeblich, so wie sie sich selber bezeichnen, diese Gewerkschaft der Profi-Triathleten, die machen das wohl noch nicht. Ja, da gibt es zwar im Wettbewerb dann Proben, aber keine Trainingskontrollen.
Wurde darüber abgestimmt oder wurde gesagt?
Das wäre jetzt mal eine interessante Frage, ne? Aber da geht jetzt zum Beispiel die Diskussion, ich habe ein Lionel Sanders Video angeguckt, der sich übrigens wunderbar in dieses Thema rein echauffieren kann. Und du siehst dem Kerl an, dass der ehrlich ist. Also ich weiß, man soll niemals für irgendjemand die Hände ins Feuer legen. Aber diese Glaubwürdigkeit, die er in mehreren langen Statements rüberbringt, ich glaube nicht, dass das gespielt werden kann.
War nicht Sanders auch irgendwie so ein Drogen-Junkie vorher?
Ja, ich würde sagen, das war ein bisschen übertrieben, die Lebensgeschichte. Aber so mehr oder weniger auf der schiefen Bahn und durch den Sport dann quasi gebased.
Okay.
Und für ihn hat Sport halt eine viel, viel tiefere Bedeutung als Erster werden. Ja, und das begründet er auch. Er hat ein 8,5-minütiges Instagram-Video veröffentlicht. Das war offensichtlich live, weil ich glaube, du kannst sonst nicht so lange Videos hochladen. Ja, und das kann man sich gern mal angucken, findet man bei ihm noch auf dem Profil. Die letzten zwei Videos, es ist nämlich jetzt wieder Rennwoche, da macht er wieder mit seinem Videomacher zusammen Race-Videos. Die kann man sich auch angucken. Da gibt es dann auch immer so 5 bis 10 Minuten Breaks, wo es um diesen Fall geht und um sein Bild vom Triathlon, was erschüttert ist, was in Trümmern liegt, er hat es als Rollercoaster bezeichnet,
aber warum,
seine Gefühlslage.
Warum wird es nicht?
Er hat zum Beispiel die Frage gestellt, direkt angesprochen an Colin Cartier, Alter, hast du dir das Zeug hier in meiner Wohnung gespritzt, während ich kacken war? Okay. Weißt du, also diese Fragen,
also
die stellen sich ihm natürlich. Der hat mit dem zusammengelebt.
Okay,
haben zusammen trainiert über Monate. Der hat ihm ein Haus gegeben. Der meinte, ich mag Colin, der ist ein netter Typ, ist ein Freund von mir, kann man sagen.
Okay, hat er sich geäußert, warum er das gemacht hat?
Colin Cartier hat sich geäußert und er hat sich leider so geäußert, wie es im Vorfeld, vor seiner Äußerung, Sebi Kienle unter seinen Instagram-Post getaggt hat. Weil Sebi
Kienle raten, es machen doch alle.
Nee, let me guess, ging's los, genau, lass mich raten.
Ja.
Und dann hat Sebi drunter geschrieben, du hast das Zeug im Internet bestellt, du hast selber recherchiert, wie man es nutzt und niemand hat dir geholfen, du bist ein kompletter Einzeltäter.
Das hat Kienle geschrieben.
Genau. Okay. Und danach hat Colin einen Podcast aufgenommen bei Jose Train. Der Host ist auch ein Kumpel, quasi, die sind befreundet miteinander gewesen, in Anführungszeichen. Und da hat er genau das behauptet. Er ist Einzeltäter, er hat erst im November damit angefangen, also nach seinen größten Erfolgen der Karriere. Danach hat er die Perspektive nicht mehr gesehen, die besten Jungs schlagen zu können. Und weil die besten Jungs alle was nehmen, musste er auch was nehmen. Hat er Beweise dafür, dass alle was nehmen? Nein. Und für die Norweger legt er die Hand ins Feuer. Und für Jan Frodeno auch.
Das hat er gesagt?
Ja.
Ist ja schon,
aber wenn was alle meint er was damit? Nehmen,
wenn alle
das
was
sind nehmen. Doch die drei Besten. Und er meint, er kann die Besten nicht schlagen, weil die Besten auch dopen. Deswegen musste er was nehmen. Und das erst ab November, damit das Preisgeld nicht zurückzahlen muss, oder was? Das ist doch alles komplette Scheiße. Er hat sich in dieser halben Stunde keinen Gefallen getan. Er hat sich mehrfach widersprochen. Der hat das chirurgisch kühl vorgetragen, seine Argumente. Er hat die Aussichtslosigkeit gesehen, er war verletzt, er war nicht in dem Leistungsstand, er hat seine Ziele in Gefahr gesehen für die nächste Saison. Völlig, wo du dann sagst, Alter, Kalle sieht seine Ziele in Gefahr.
Aber genau, also wir haben wieder diese typische Doping-Diskussion der Athleten. Ich habe in meiner früheren Karriere als Dozent an einer Universität, habe ich ja in dem Fach Sport Psychologie mal gefragt, hatten wir das Thema
Dopingfalle.
Die Dopingfalle.
Ich kenne es, ja.
Und dann hatte gefragt, die Studenten, wer würde dopen?
Niemand.
Und dann habe ich gesagt, diverse Blablabla, du weißt, dass es der andere macht.
Spieltheorie.
Spieltheorie, eine Million. Ja. Zum Schluss waren ungefähr 90% der Studenten haben den Hand gehoben, ich würde dopen, weil es ist ja unfair, wenn die anderen das machen und da hängt meine Existenz.
Genau.
Die sich nicht gemeldet haben, waren die Spitzensportler, die da mit drin waren.
Die sich nicht melden wollten aus ethischen Gründen,
genau,
weil sie überzeugt sind davon, dass der Sport auch sauber sein kann. Aber wir waren so, auch...
Das heißt aber trotzdem, dass dieser Colin ja irgendwelche Informationen haben muss, dass er darauf kommt, dass die alle dopen.
Nee, er sagt, er hat keine Informationen. Er glaubt es nur, dass er mit sauberen Mitteln die anderen nicht schlagen kann und deutet damit an, dass die anderen nicht sauber sind. Und dann spricht er davon, dass er sein ganzes Leben lang so einen furchtbaren Druck gespürt hat und dass er so viele Entbehrungen in Kauf genommen hat. Und jetzt, wo er auf die Langstrecke gegangen ist und dieses einsame, lange Training machen musste, hat er einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Also ganz ehrlich, eine dünnere Erklärung habe ich noch nie gehört. Ja, also da finde ich sogar noch, es ist jetzt dünnes Eis, ne? Aber da finde ich sogar noch Jan Ullrich glaubwürdiger als Colin Cartier. Ganz ehrlich, Ulle hat wenigstens gesagt, ich habe niemanden betrogen. Und ich weiß auch, was er meinte, weil rein juristisch hat er tatsächlich niemanden betrogen.
Genau.
Und von seinen Mitstreitern weißt du jetzt im Nachgang auch, na mindestens die Top 50 hat er wirklich nicht betrogen.
Niemanden geschädigt und
niemanden betrogen. Das ist ganz groß.
Das ist so, ganz groß.
Zitat Jan Ullrich. Und ich fühle mich echt so ein kleines Stück rückversetzt in die Anfangsjahre, wo Doping im Radsport, in die Nullerjahre bis 2003, 2004, wo du so Einzelfälle hattest und dann war ein Ebo-Verdachtsfall und dann wurde einer erwischt. Ich habe übelste Angst davor, dass sie mir den nächsten Sport kaputt machen. Stell dir mal vor, jetzt rollt die Welle los, jetzt bricht hier irgendwie das Schweigen und dann heißt es, ja, hier Team Norwegen hat Blutdoping, Epo-Doping, neueste Methoden. Die sind ja ganz forschungsverrückt, ne, die Norweger. Jetzt kannst du das natürlich alles noch mal in Frage stellen. Aber
also,
was machst du damit? Du machst dir nur das Erlebnis des Triathlons kaputt. Ich möchte weiter daran glauben, Colin Cartier ist ein Einzeltäter. Er hat sich das Zeug im Internet bestellt. Er könnte übrigens ganz einfach seine Rechnung zeigen. Ja? Hat er nicht getan. Er könnte ganz einfach sagen, auf welcher Webseite er das bestellt hat. Hat er nicht getan. Er könnte sagen, wo er sich hingeliefert hat. Weil er war in Girona zu dem Zeitpunkt, wo er getestet worden ist. Hat er es dann aus den USA nach Girona liefern lassen? Oder hat er es im Koffer mitgenommen, so ein Spritzbesteck und ein paar Ampullen? Das ist doch alles scheiße. Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Ja? Und du merkst, ich kann mir da reinsteigern. Das ist richtig, richtig gefährlich, was der Typ da an Aussagen getätigt hat. Der soll reinen Tisch machen, ja? Dann muss wenigstens sein Umfeld trockengelegt werden, ausgeschaltet werden für die Zukunft.
Aber
und danach müssen weitere Lösungen her.
Das Problem, es ist ja ein Dilemma.
Na klar.
Wenn der Sport populärer wird, wenn mehr Geld im System ist, wenn der Sportler damit seinen Lebensunterhalt verdient, ist er oder wird es Leute geben, die sagen, wenn ich das Mittel nehme und mit der Argumentation, ich glaube, die anderen nehmen es auch, ist ja unfair,
ja,
die verdienen das Geld, werden die alle nach und nach dopen.
Ja.
Das heißt, was, eigentlich...
Wie fühlst du dich an der Startlinie, wenn
eigentlich
du sauber bist und in dem Gefühl reingehst, ey, alle anderen sind voll?
Eigentlich
macht doch keiner mehr mit.
Eigentlich ist schon der Untergang. Es ist jetzt nur eine Frage der Zeit.
Ja,
weil
ich meine, wir kennen ja die Fälle aus dem Radsport. Wir kennen die Verdachtsfälle bei den Läufern, bei den Langstreckenläufern. Die Kenia-Problematik, da haben den ganzen Verband ausgehoben. Das russische Staatsdoping etc. Ja, wir könnten noch 1000 Beispiele bringen. Du kannst auch einfach in der ARD-Mediathek mal Doping eingeben. Kannst dir alles mal angucken, ja. Und Schwimmen war auch schon immer im Verdacht. Da gab es auch schon Fälle.
Genau, und deshalb, ja, finde ich aber eigentlich der Weg, wie Sanders das jetzt macht,
ja,
zu sagen, okay, ich bin Weltklasse-Athlet.
Ja.
Ich gewinne leider nicht mehr, aber ich will noch gewinnen.
Aber er ist in der Lage zu gewinnen.
Er ist in der Lage, ich will wenigstens in der Lage sein, irgendwie damit anzugreifen. Mein Geld verdiene ich mit YouTube. Ist ja eigentlich sozusagen eine Chance für...
Aber er hat auch angedeutet, er kann auch damit aufhören mit dem Sport. Wenn das hier scheiße läuft, dann macht er nicht mit.
Ja? Ja.
Letztes Jahr ist er noch Zweiter geworden bei der WM in St. George, wollen wir nicht vergessen.
Ja, stimmt.
Okay. Ja? Also er ist Top-Athlet. Er hat jetzt hier bei den Arena Games, hier bei der Super League, einen 6. Platz zwischen den ganzen Kurzstrecklern gemacht als Langstreckler, was völlig absurd war, mit Radrekorden und Superleistung. Ja, Der hat übrigens einen ganz geilen Vorschlag in seinem letzten Video gemacht. Und zwar, wahrscheinlich kommt ihm das einfach während der Aufnahme, schießt ihm das so durch den Kopf. Der eine Vorschlag war, dieses ganze PTO-Preisgeld, was ausgelobt wird, nimm 20% davon, kapp dieses Preisgeld, nimm 20% davon und mach flächendeckend Trainingskontrollen bei allen, die in der Top 100 sind. Das müsste reichen, er hat es überschlagen. Ja, ich krieg's jetzt auch nicht im Einzelnen übersetzt. Erste Idee, fand ich gut. Zweite Idee, noch viel besser. Er meint, definiere eine Top 10, meinetwegen nach PTO-Ranking, und mach so eine Art Big Brother House. Lass die ein Jahr lang zusammenleben, zusammen trainieren, mit völliger Transparenz, mit Kameras überall. Lass die Dopingkontrolleure mit ins Haus einziehen, mit testen, mit dort leben und lass dann mal gucken, wer nach einem Jahr immer noch in der Top 10 ist. Oder ob es da welche gibt, die auf einmal nicht mehr so gut sind. Ja. Wäre ein Experiment. Ist natürlich dann sozial, psychologisch bedenklich, ne? Wahrscheinlich. Also,
ja, aber guck mal, DDR, Wandlitz-Siedlung, könntest du ja auch machen. Du müsstest ja nicht, könntest ja einfach in einem sehr, sehr
du könntest das alles Setup. Idyllisch machen, aber du müsstest lückenlos kontrollieren.
Du müsstest ja nur verhindern, dass die Leute was reingeliefert bekommen.
Ja, genau. So. Ja, stimmt. Dann können sie so lange was nehmen, was sie am Mann haben.
Und aber dann hast vorbei, du, ist und du, nimm, du nimmst 10 Athleten und definierst so die Leistungsfähigkeit. So im Querschnitt. Du nimmst schon sehr, sehr gute.
Du musst die Top 10 nehmen. Ja, du musst da rein. Da müssen die Norweger rein, da muss Sanders rein, da muss meinetwegen noch ein Frodo rein, wenn er noch Bock hat. Das ist doch ein geiles Ding. Aber ich glaube, völlig unrational. Es ist überhaupt nicht umsetzbar. Das wird doch keiner mitmachen.
Ja, die andere Sache, es gibt noch eine dritte Sache. Du musst eine Agentur, also wie Detektive, die einen Anreiz haben, jemanden zu erwischen.
Ne, die Kontrolleure sehr, sehr, mit rein.
Ja, ja, schon jetzt als Kontrollsystem, das sozusagen
investigativ,
Na, heutzutage ist es ja so, dass die Dopingverkäufer immer 2-3 Schritte vor den Dopingfahndern sind. Die kommen gar nicht so schnell hinterher. So, und weil das System ja so läuft, die sind halt wirtschaftlich unterfinanziert, diese Dopingkontrolleure, machen Geschäftsmodell raus, jemanden zu erwischen, dann wirst du jemanden erwischen.
Das Problem ist, im weltweiten Langstreckentriathlon, weil es ja keine olympische Sportart gibt, gelten halt andere Regeln. Ja, beim Kurzstreckentriathlon, olympisches System, bist du in deiner nationalen Dopingagentur, in der internationalen und kriegst regelmäßig Tests. Ja, Sanders hat auch regelmäßig Tests. Er meinte in seinem einen Video, er hat in seiner Karriere 70 Tests gehabt. Er kann die alle jetzt veröffentlichen, alle Ergebnisse. Genau.
Und dann wirst du sehen, dass der so eine bei den Blutwerten Schwankungen hat. Definitiv. Weil das ist ja das Interessante, dass unsere Hochleistungssportler
Sanders?
Na ja, klar.
Also, warum soll der bei Blutwerten
Schwankungen haben? Weil deine Blutwerte nie konstant sind, deine roten Blutkörperchen. So, interessanterweise ist bei Hochleistungsathleten immer relativ, die sind immer ziemlich genau an dem Grenzwert des Erlaubten. Was ja eigentlich rein physiologisch nicht funktioniert.
Also deshalb sind diese. Da stecke ich nicht tief genug drin. Da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Auf jeden Fall.
Ich sage nur Mikro-Epo, kleine Dosen, es gibt jeden Tag. Nach 3 Stunden nicht mehr nachweisbar.
Das hat der gute Colin offensichtlich nicht gegoogelt, der Idiot. Jetzt mal ganz im Ernst, du weißt, du bist vollgespritzt. Es kommt eine unangekündigte Trainingskontrolle und du machst auf und sagst, ja klar, machen wir jetzt einen Test. Also das war doch dann, entweder war es inszeniert, jetzt bin ich aber hier schon wieder bei den Schwoblern dann unterwegs, oder er ist einfach ein bisschen hohl. Ja, wenn du dich gerade frisch gespritzt hast, sodass man Epo nachweisen kann, dann mach doch nicht die Tür auf, du Depp. Oder er hat einfach nicht damit gerechnet.
Na, bei dem, was ich gelesen habe, Mikro-Epo funktioniert ja so, dass der Abbau so schnell funktioniert, dass selbst wenn du eine Kontrolle hast, sagst, ich kann gerade nicht aufs Klo.
Ne, die machen ja auch Bluttest. Und dann bist du am Arsch. Epo geht sowieso nur über Blut nachzuweisen.
Okay.
Also, es sei denn, du hast so viel drin.
Aber im Endeffekt, eigentlich musst du mit anfangen, dass die Sportler sagen, verstehen, ich mache das Ding kaputt, wenn ich dope. Und es.
Ja, du könntest sehr kiebisch sagen, wenn ich erwischt werde, mache ich das System kaputt.
Aber, genau, wollen wir das sagen, jetzt mal Lance Armstrong, größter Doper aller Zeiten, ist ja schon mal ein Titel.
Ja.
So, er hat 150 Millionen etwa verdient. seine ganzen Prozesse, Epo, alles was damit, er musste 80 abgeben. Er hat gesagt, ey, bleiben 70 übrig, gutes Geschäftsmodell.
Und die Foundation läuft noch, die
Krebsforschung. Foundation läuft noch und inzwischen macht er Podcast und die Amis, ja, ist ein Geläuterter.
Ja.
Es lohnt sich.
Nee, Doping, er ist eigentlich,
Doping lohnt sich.
Die Bauchbinde schreibst du Cancer Survivor bei Lance. Das ist viel wichtiger als Doper. Aber egal, ich sehe trotzdem jetzt hier die Gefahr, dass der Triathlon da einem ähnlichen Schicksal erliegen wird wie der Radsport. Und ich weiß noch genau, wie es war. Wir waren Tour de France-Fan. Wir haben den ganzen Sommer diese Radrennen angeguckt und haben immer gehofft, jetzt greift er an. Wir haben mitgefiebert. Und kaum war die ganze Wahrheit auf dem Tisch, hat mich das null interessiert. Auch die Jahre danach, ja, da sind die dann immer noch genauso schnell im Berg hochgefahren. Aber du wusstest ja, ich kann da niemanden trauen. Das komplette System ist krank. So, und wenn dieses System sich jetzt ausgeweitet haben sollte auf Langstreckentriathlon, ja, dann ist die Sportart vor dem Aus. Genau. Und das ist der Preis, der da im Raum steht.
Na, nicht. Der Breitensport macht es ja trotzdem noch. Also es macht ja trotzdem Spaß. Der Fokus auf Bestleistung ist dann uninteressant. Aber du kannst so einen Sanders, der immer wieder versucht, oder auch einen Kalle, der versucht, einen Traum zu leben, das könnte ja auch eine Alternative sein, dass du sagst, du bist dabei, wie jemand professionell trainiert, so, aber du misst das immer nicht am maximalen Erfolg, sondern sagst, wahrscheinlich ist da ganz oben das alles nicht mehr so sauber. Ich finde cool, dass ich eine Verbindung zu diesen Menschen habe, weil er Content liefert, oder dann bist du halt im Influencertum.
Also wäre dann unser Konsens, Top 10 geht sauber, Sieg nicht. Das ist aber auch eine Scheißerfahrung. Ja? Wenn du damit jetzt steht das größte Rennen des Jahres, in Anführungszeichen, geht ja gerade erst los, ja, diese PTO Open stehen am Wochenende auf Ibiza an. Die ganzen Topstars sind entweder schon auf der Insel und posten fleißig oder haben das Rennen abgesagt. Ja, also die Absageliste ist ellenlang. Ich weiß gar nicht, wer am Ende noch startet. Laura Philipp ist raus, Patrick Lange ist raus. Frodo ist wohl noch am Start und Blumenfeld habe ich auch gesehen. Ich glaube, Eden auch. Wenn die drei starten und Freddy Funk dazu, dann ist ja schon mal ein geiles Rennen. Aber trotzdem, es schwebt so ein scheiß Schleier jetzt da drüber. Danke, Colin. Ja, Idiot.
Dass er gedopt hat oder dass er rausgekommen ist?
Ja, dass er gedopt hat natürlich.
Aber das er sagt ja, dass es alle nehmen. Außer die Norweger und Frodo.
Ja, dann bitte Beweise auf den Tisch. Ja, dann machen wir jetzt Tabula Rasa und dann muss alles auf den Tisch.
Aber ganz ehrlich, jetzt deine Meinung. Sind die alle sauber?
Unwissenheit ist ein Segen.
Genau.
Weil ich kann diesen Sport. Das ist so wie die letzten guten Tour de France Jahre. Du wusstest ja, dass da irgendwas im Busch ist, dass da so ein bisschen beschubst wird.
Nein, nur Lenz. Ja? Nur Lenz.
Naja, man hat auch gesagt, na gut, Ulle nimmt auch was, aber nicht so viel. Ja, deswegen wird er ja nur Zweiter. Aber ich wünsche mir echt, dass man es einfach nicht weiß. Na klar, wäre jetzt der ehrenhafteste Wunsch zu sagen, niemand dopt im Sport. Ja, aber da wärst du ja naiv, nach dem, was alles schon auf dem Tisch liegt. Und ich habe es im Triathlon tatsächlich immer vehement verdrängt. Ich habe gesagt, die Jungs, die sind einfach ein besonderer Schlag, und Mädchen von Sportler, die sind, die haben diesen Spirit, die haben einen anderen Antrieb. Es war ja auch nie das Millionenbusiness, ja. Als der Radsport so krank wurde, da gab es Millionengehälter. Da ging es um 3, 4, 5 Millionen im Jahr für die Topstars.
Na, ist immer noch so. Nur in Deutschland nicht mehr.
Ja, Peter, nur in Deutschland nicht
Peter mehr. Sagan hat, glaube ich, 10 Mille bekommen.
Das ist der Wahnsinn.
Aber also, im Endeffekt ist genau das Problem. Eigentlich muss. Also
Geld ist das Problem.
Geld hat erstmal dazu geführt, dass der Ironman Hawaii alle 2 Jahre irgendwo anders stattfindet.
Ja.
Hat dazu geführt, dass immer mehr Rennen, dass man so. Die Wertigkeit.
Überleg mal, was die einem da, was die einem genommen haben. Du kannst nicht mehr erste Frau werden als Mann. das ist für manche das Karriereziel. Ganz ehrlich.
Ja.
Genommen. Also, geht nicht mehr. Ja, aber es ist halt die Entwicklung, ja. Und na klar, das hast du jetzt schon bei manchen Sportarten gesehen. Kommt viel Geld ins System, geht's um viel. Ja, und dann.
Es darf halt nie ein Profisport werden.
So, es darf nie Profisport werden. Jetzt kannst du über die 90er Jahre reden, da gab es auch schon nachgewiesene Fälle.
Genau.
Ja, und die 90er Jahre sind halt die Hochburg des Epo-Dopings gewesen, wo man es noch nicht nachweisen konnte. Jetzt will man keinem unterstellen, der da damals unter 8 Stunden mit den alten Fahrrädern, dass der beschissen hat. Ja, aber es gab trotzdem seltsame Momente. Also das Karriereende von Lothar war auch ein bisschen dubios. Er wollte noch Frankfurt starten, dann gab es irgendwelche komischen Blutwerte und dann ist er zurückgetreten. Ja, also aber nie nachgewiesen, um das hier in ganz aller Klarheit, ja, Lothar gilt als sauberer Sportler.
Was kostet eine Epo-Kur im
Jahr? Das weiß ich alles nicht.
Ungefähr 30.000 Euro. Zwischen 30 und 50.000 Euro.
So viel? Ja. Immer noch?
Eine gute. So. Was kannst du, wenn du gewinnst, verdienen?
Na, nicht so viel.
Naja, also
du musst, wenn du jetzt.
Wenn du eine gute Saison hast, mit Sponsorengeldern.
Also wir reden über eine richtig gute Saison, dass du vielleicht so 2, 3 große Rennen gewinnst. Ja, dann kannst du vielleicht so 300.000, 400.000 machen im Jahr, wenn du noch einen guten Sponsor findest, vielleicht 500.000. Aber sehr, sehr viel mehr ist es nur bei Frodo.
Also investierst du 10%, investierst du 10% für die des Geldes dafür, dass du.
Ja.
Ist eine relativ einfache Rechnung.
Übrigens, Ehrenmann Colin hat gesagt, die Sponsorships für 2023 zahlt er natürlich zurück.
Siehst du? Da ist. da geht er noch was bei dem Jungen. So, aber was passiert denn jetzt? 2 Jahre gesperrt.
Nee, und 3 kriegst du. Eigentlich 4 für Epo-Doping, aber dadurch, dass er geständig ist und auf Öffnung der B-Probe verzichtet hat, 1 Jahr weniger. Aber er hat schon gesagt, er hat keine Ambitionen zurückzukehren in den Profisport. Das Ding ist durch. Der will jetzt irgendwas anderes machen, der will leben, der will frei sein. Ich glaube wirklich, dass der irgendwie unter Druck war, mental, und dass ihm das alles dann zu viel geworden ist, keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber ich glaube ihm auf keinen Fall, dass er erst nach seinen größten Siegen angefangen hat, Epo zu nehmen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ja, wenn du 2 große Siege machst, dann glaubst du doch nicht, dass du die anderen nicht schlagen kannst und dass du jetzt anfangen musst. Und dann hat er noch was ganz Blödes gesagt. Er hat schon die letzten Jahre in der Grauzone gearbeitet und hat L-Carnitin gespritzt.
Mhm.
Wo du dann sagst, gespritzt? Also ich kenne L-Carnitin auf irgendwelchen Brausetabletten zum Auflösen. Da steht es so mit drunter und das war mal so, weiß ich nicht, 90er, Anfang Nuller Jahre war das mal so ein Hype. Sollte angeblich dann hier die für Leute, die wenig Fleisch essen, die Fettverbrennung irgendwie beschleunigen. Aber gespritzt, wie eklig ist das denn erstmal? Und dass dann die Hemmschwelle für aus der Grauzone ins Schwarze hinein relativ schmal ist, also da war vorher schon einiges im Argen. Und ich würde natürlich davon ausgehen, dass er die großen Siege nicht sauber errungen hat. Ja, und Statement Josh Amberger, der ist wohl 2. oder 3. geworden da in Mont-Tremblant, wo der Colin den Ironman gewonnen hat, der meinte, ey, 10 Kilometer vor Schluss kam der an mir vorbei wie ein Kurzstreckler und ich war der Einzige, der hier wie ein Ironman aussah. Hm. Kannst du jetzt natürlich im Nachhinein dir alles zusammenreimen. Ne?
Wenn man sich jetzt Dokus anguckt über Tour de France, sagen die, Jan fährt wie ein Moped.
Genau, ist er ja auch. Er ist wie ein Moped gefahren. Und in dem Jahr davor ist Bjarne Riis wie ein Moped gefahren. Und in den Jahren danach sind die anderen wie Mopeds gefahren.
Und so, ja, Miguel Indurain hat immer gelacht.
Das sah nur so aus, ja. Das war so ein schmerzverzerrtes. Ja, Miguel war wahrscheinlich der erste Profi-Doper. Ja. Ach Mann, das ist alles so bedauerlich, ganz ehrlich. Aber Fazit ist, es macht echt das Erlebnis kaputt. Es macht den Sport kaputt. Ja, das wird an meiner persönlichen Ambition als Hobbyathlet in 70-3 zu machen oder 51-50 in Irkner, das wird überhaupt nichts daran ändern. Da habe ich nach wie vor genauso viel Motivation.
Aber es geht ja, pass auf, ich habe wieder, Pushing Limits ist jetzt ja bei YouTube in meiner Timeline, deshalb gucke ich öfter mal was.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, eigentlich geht es ja nur darum, dass Content entsteht. So, ich finde das, also der, ich weiß nicht, wie er heißt, ist mir jetzt wieder entfallen. Wie heißt der Große?
Von der Pushing? Nick Stangenburg.
Ja. Nick hat, was ich übrigens ein geiles Eventkonzept finde, habe ich dann auch mal gedacht, müsste man mal aufs Laufen adaptieren. Der hat bei so einem Gravel-Bike-Rennen mitgemacht von einem anderen Podcast. Und da wird auf Komoot eine Strecke festgelegt, die lassen die Leute laufen. Es gibt zwischendurch eine Station, wo man sich versorgen kann. Also du hast ein Erlebnis. Ja. Und irgendein Gewinner kriegt eine Kutte als Wander. Also es gibt eine Wanderkutte.
Okay.
So mit Badges drauf, wo ich sage, ja, cool, coole Idee. So, im Endeffekt ist er ja, Pushing Limits ist ja Triathlon in irgendeiner Form. Er macht auch Wettkämpfe mit. Er hat mal Profi
versucht. Dieses Projekt, ja, das war auch gut. So,
du siehst trotzdem, du kannst dich damit identifizieren. Du siehst, wer trainiert. Auch damit kannst du dich, oder davon kannst du dich motivieren lassen.
Ja.
Sanders ist bekloppt, was er trainiert. Du kannst dich motivieren lassen. Brauchst du denn wirklich noch den Wettkampf? Weil früher war ja, das einzige Medium, wo du...
Plädoyer, du brauchst den Wettkampf. Was meinst du, wie ich mich gefreut habe, bevor dieser negative Touch hier reinkam, auf dieses PTO-Rennen in Ibiza? Das große Battle zwischen den Norwegern, zwischen Frodo und den Young Guns hier, aka Freddy Funk, Mika Not,
nur gut,
ist er ausgeschieden.
Aber er hat doch gesagt,
Cartier die ist haben ausgeschieden wegen Doping. Dann Patrick Lange hat irgendeine Erkältung, Verletzung, keine Ahnung. Das ist jetzt alles nicht mehr ganz so prall, aber der Kern ist immer noch am Start. Und ich will das sehen, ja. Da habe ich Bock drauf.
Haben die sich denn alle wenigstens mal geäußert und ihnen auch verurteilt?
Ja, natürlich. Die haben alle ihr Statement abgegeben. Alle. Und wenn sie nur irgendwo drunter kommentiert haben, ich sehe es genauso, weil auch Ben Hoffman hat ein starkes Statement abgegeben, kann man sich auch mal angucken auf seinem Instagram, das war auch ziemlich auf den Punkt, das ist halt jemand, der sich Epo spritzt und dann beim Ironman antritt, der hat es einfach nicht gecheckt, worum es ging, ja, und gut, nun sind wir wieder bei der Katze, die sich in den Schwanz beißt, du weißt jetzt nicht, sagen die das jetzt nur, weil es plausibel ist und von sich selbst ablenkt. Weißt du, die größten Anti-Doping-Sprüche kamen am Ende von den Leuten, die selber was genommen haben. Ja, also
das wissen wir doch inzwischen. Wir wissen seit
den Anfang. Du kannst niemandem vertrauen,
das ist alles klar. Ja. Also eigentlich Profisport, da ist das dabei so und die Illusion.
Ja, ich kann
du bist selber jetzt, du musst entscheiden.
Dass Markus Herbst aka Kalle zu 100% immer sauber trainiert und Wettkampfsport betrieben hat. Und vielleicht lag es auch daran, dass er nie irgendwo ein großes Rennen gewinnen konnte. Ja, also jetzt liegt das alles unter so einer Spekulationswolke, weil halt dieser eine Fall jetzt bekannt ist. Hm. Ja, also ich sag's nochmal, Unwissenheit ist ein Segen. Du guckst den Sport ganz anders. Jetzt guckst du PTO Open in Ibiza an. Und guckst jetzt, ja, hier so die Norweger, naja, gut, ja, wer weiß, vielleicht ist doch nicht alles nur Wissenschaft. Dann guckst du 70-3 in St. George drüben in Amerika, da sind auch die ganzen anderen Granaten, die Amis halt am Start, so eine Sam Longs und Lionel Sanders. Und
aber Lionel Sanders hat auch bei Eton trainiert, oder?
Ja, aber ich glaube aktuell nicht mehr. Und ja, also auch völlig verrückt, es wurde wohl gesagt, das Umfeld von Colin Cartier wurde beleuchtet in der Analyse dieses Falls, weil der Ablauf ist wohl so, im Februar wurde er getestet, dann wird relativ schnell das Ergebnis bekannt und wird dann dem Athleten mitgeteilt. Das heißt, der wusste das als Erster.
Mhm.
Und dann wurde angeblich sein Umfeld ausgeleuchtet, ob irgendjemand Bescheid wusste. Aber weder Lionel Sanders wurde befragt, obwohl Colin Cartier dort monatelang gewohnt und mit ihm trainiert hat, noch Michael Eden als sein Trainer wurde befragt.
Aber
er hat das quasi nur erfahren, als Colin Cartier selber sein Geständnis auf Instagram gepostet hat.
So, jetzt geht wer sollte denn auch befragen? Wer hat denn Interesse?
Ja, warum heißt es dann, sein Umfeld wurde beleuchtet und er gilt als Einzeltäter? Welches Umfeld denn? Wer wurde denn da beleuchtet?
Wo wurde Iron Man
nicht hingeleuchtet?
Die Frage ist doch, ja. Iron Man testet.
Es wird noch verrückter. Colin Cartier hat den Iron Man-Chef Andrew Messick angerufen, was er jetzt machen soll.
Mhm.
Und Andrew Messick hat gesagt, sein Mann, gesteh und tritt deine Strafe an. Du hast Scheiße gebaut.
Im Radsport hatten wir die Omerta.
Ja, so. da war der Mantel des Schweigens.
Genau, drüber. Aber ist auch ein anderes System gewesen.
Da gab es Teams.
Genau.
Ja, da gab es organisierte Teams, da gab es die Ärzte dazu. Das war ein komplett anderer Fall. Du hast ja bei den Langstrecklern tatsächlich einzelne Athleten. Ja, vergleich das mal mit Kalle, da sind wir am nächsten dran. der ist ein einzelner Profiathlet, der ein mini kleines eigenes Umfeld hat, ein kleines Ökosystem.
Gibt es denn eigentlich noch ein Profi-Team? Ein richtiges Team? Nee, hat also alles nie funktioniert.
Dieses Proforma-Team hier, dieses Bahrain Endurance.
Ja, aber das ist ja kein
Team. Das ist ein Team. reines Sponsoring-Ding.
Genau.
Da kriegt jeder hier seine Kohle.
Und die fahren ab und zu mal für Fotos zusammen.
Fotoshooting-Termine genau. Gibt es, ja. PR-Termine, klassisch.
Aber es gibt kein Team, das sich selber also vermarktet, Sportler einkauft.
Commerzbank-Team, so wie früher, sowas ist mir nicht bekannt. Also es gab noch dieses PEVAC-Team, was damals Fares mal ins Leben.
Aber
so. Ich glaube, auf dem Papier gibt es das auch noch. Ja, dann weiß ich nicht, ob hier Mohrenwirt hier hat auch mal ein Team gemacht.
Team Erdinger.
Team Erdinger ist aber auch nur ein loser Verbund. Und die haben natürlich ein Perspektivteam, wo sie sagen, wir haben ein paar Jugendliche, die wir unterstützen, die werden mal was. Und die haben ihre Etablierten im Kader. Ja, Patrick Lange zum Beispiel.
Es gibt eigentlich keine Personen im Hintergrund, die ein Interesse hätten, dass,
es ist viel weniger organisiert. Selbst dieses Erdinger-Team ist viel weniger organisiert. Das sind alles Individualsportler mit einem eigenen Umfeld, mit einem eigenen Coach meistens, ja. Und die haben keinen Teamarzt, ja, der dann mit dem Koffer kommt und sagt, hier ist dein Blut, hier ist deins.
Was also, ja eigentlich, wo man sagt,
das ist schon mal gut.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich gut, weil das spricht gegen ein flächendeckendes Epo.
Ja.
Weil du ja, oder Doping wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ein Depo ist eine Mischung aus das Doping.
Das Epo-Doping.
Das Epo-Doping. Das heißt, jeder Profi müsste alleine eine Infrastruktur finden und das ist ja eher
so wie Colin sagt.
Skilanglauf hat es auch gut funktioniert, diese Einzelfälle, ne? Und
das war ja nicht wirklich Einzelfall. Da gab es ja auch diesen Erfurter Arzt, der dann halt seine Schäfchen da ins Trockene gebracht hat. Der
aber man
ja
muss auch da
als Geschäftsmodell
ist wieder allerdings dagegen, spricht wieder dagegen. Warum sollte dieser Erfurter Arzt oder ein spanischer Arzt oder so nicht sagen, oh, im Triathlon wird ja ganz schön viel Geld verdient, ich gehe mal an die heran. Wird wahrscheinlich mehr verdient als im Langlauf.
Das kann ich nicht beurteilen, was im Langlauf verdient werden kann. Da bin ich raus. Aber klar, die Gefahr besteht. Gibt
es Tour de Ski noch?
Ja, Tour de Ski gab es dieses Jahr wieder.
Okay.
Aber
okay. Egal.
Nicht mehr so präsent.
Es ist völlig egal. Die Frage ist, hat Ironman, hat PTO, hat Challenge ein Interesse,
naja,
Doping-Sünder zu finden?
Da flash dich mal back in die gute alte Seminarzeit, ja, wo wir über dieses Doping-Problem seminiert haben. Das System ist stabil, wenn eine minimale schwarze Schafquote entdeckt wird, aber kein großer Flächenbrand entsteht. So kannst du quasi den Anschein nach außen erwecken, dass das Kontrollsystem funktioniert und der Sport sauber ist.
Aber
wenn niemand erwischt wird über Jahre, dann glaubt man nicht an ein funktionierendes Kontrollsystem.
Aber Ironman, siehst du ja, das Geschäftsmodell von Ironman ist nicht Vermarktung in den Medien, sondern möglichst viele Veranstaltungen zu machen, dass der Breitensport.
Ja, der bezahlt also, das am Ende.
Theoretisch ist denen das.
Naja, sag das mal nicht. Beim Radsport gab es einen Riesenknick. Wenn du dir überlegst, wie groß damals mal so eine Cy Classics waren in Hamburg. Ja, da sprachst du über 20.000 Teilnehmer.
Da hat sich, glaube ich, nie geändert.
Gab einen Riesenknick. Nach der Dopingzeit waren die viel, viel kleiner, die Events. So, und jetzt rekapitulieren die sich langsam wieder. Ja, na gut, dann kam Corona. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber
ist ja halt die Frage. Ich glaube, das ist eine deutsche Brille.
Ja, das ist meinetwegen ist das eine deutsche Brille. Aber der deutsche Triathlet als Amateursportler ist die zweitgrößte Zielgruppe für Ironman.
Aber das ist ja eine entscheidende Frage. Würdest du aufhören mit dem Sport, weil, wie heißt der, Colin, dopt?
Nein.
Würdest du weiterhin zur Volkstriathlon gehen?
Ja, selbstverständlich.
Dann ist doch eigentlich die Basis, du wirst nicht mehr konsumieren.
Aber ich habe mich irgendwann schon mal dafür entschieden, möglichst wenig unter dem Label Ironman zu starten. Warum? Das hat verschiedenste Gründe.
Aber genau das wollte ich dir sagen. Theoretisch hat der Fan ja die Macht. Du musst eigentlich das System so ändern, dass die Athleten von den Fans Geld bekommen. Dann bist du wieder beim Influencer.
Nee, pass auf, die Gefahr ist eine ganz andere. Wenn du so einen GAU erleben würdest wie beim Radsport, dass quasi bekannt wird, alle punchen, richtig eklige Sachen mit Kanülen im Arm und Blut reinlaufen und weiß ich. Die ganz große Schweinerei. Nicht nur so ein kleines bisschen mal eine falsche Pille, sondern die große Nummer. das hat mein Interesse am Radsport zerstört. Ich weiß nicht, ob es mein Interesse am Triathlon zerstören kann.
Ja, weil du warst beim Radsport eher Konsument, während du beim Triathlon...
Bin ich beides. Ich bin aktiver und ich bin Konsument. Aber wenn ich nicht mehr Konsument bin, schwindet doch mein Gesamtinteresse für den Sport. Vielleicht habe ich dann auch keinen Bock mehr, so hart zu trainieren. Vielleicht sage ich mir, ach, weißt du, ja, Mai, dann mache ich halt nur noch hier ganz regional mal ein, zwei Wettstreite.
Also mich interessiert jetzt wir machen eine Frage. Wir können ja bei Spotify Umfragen starten.
Dann machen wir eine Spotify-Umfrage, haben wir noch nie gemacht.
Und die Frage lautet, würde, wenn Triathlon wie beim Radsport...
Das ist zu kompliziert. Also
Doping im Triathlon, führt das dazu, dass du nicht mehr Triathlon betreiben wirst? Wir stellen sie einfacher die Frage, denkt man nochmal drüber nach, aber ja. Im Endeffekt hat es einen Einfluss auf deine persönliche...
Du kannst ja auch die Community fragen, was glaubt ihr, ist Colin Cartier ein Einzeltäter?
Oh ja, das ist eine sehr gute Frage.
Ist er ein Einzeltäter oder
in ist den der Top Ten, Sport... In den Top Ten, ein Einzeltäter in den Top Ten.
Ja, oder ist der Sport schon
verseucht,
ähnlich des Radsports damals? Radsport heute habe ich keinen Plan, es wird ja nichts mehr gesagt dazu. Radsport damals, wo die großen Namen alle auf dem Papier standen, ja, wo Dr. Fuentes zur Vuelta mit einer Kühltasche anreist und sagt, hier drin ist der Vuelta-Sieg. Ja, das waren noch die guten alten Zeiten, in Anführungsstrichen. Ja, ist das schon so weit? Oder ist der Sport noch, in Anführungszeichen, glaubwürdig und sauber?
Also es ist eine bedauerliche Diskussion. Genau so machen wir es. Ihr geht jetzt... bei Spotify.
Ja, macht mal die Umfrage.
In die Kommentare.
Mich interessiert es echt. Ist Colin ein Einzeltäter? Ist er der Idiot? Ist er einfach nur der Arsch? Ja, der bescheißt? Der gegen die Regeln verstößt? Ja, oder haben wir ein Problem? Das ist eigentlich die Fragestellung. Ja, und wenn wir ein Problem haben, ja, dann kommen Folgeprobleme. Das muss dann jeder für sich selbst.
Ist der ein Einzeltäter in den Top Ten?
Ja, nein. Du willst auf die Top Ten hinaus. Ja?
Nein, also, weil das.
Welche Top Ten nimmst du denn da? Du bist ja jedes Rennen eine andere Top Ten.
PTO Top Ten.
Ja, okay.
So. Wir haben uns verquatscht.
Das ist nicht schlimm.
47 Minuten. In Rage geredet, Doping.
Das ist überhaupt nicht
schlimm. Ich wollte eigentlich wissen, es bringt jetzt gar nichts mehr, weil die alle ja eh gedopt sind.
Ja.
Wer denn jetzt so der Shootingstar 23 wird? Ich bin jetzt hier wieder drin im Triathlon-Business. Ich muss natürlich...
Der Shootingstar, also
auf dem Rad, ich weiß nicht,
ob man den noch als Shootingstar nehmen kann, aber ich glaube, sehr konsistent und sehr stark und sehr gut trainiert Freddy Funk. Ja, der ist ja letztes Jahr schon überragend Vierter geworden bei der 73 WM und hat richtig einen Fund drauf. Den würde ich jetzt hier bei Ibiza neben Team Norwegen und Frodo aus nostalgischen Gründen sowieso immer Favorit, ja, würde ich Freddy Funk mit in die Waagschale schmeißen. Okay. Der ist gut. Und man kann verfolgen, wie er trainiert. Er hat das sehr transparent und sehr offen. Ja, hat dann erst Girona 5 Wochen durchgezogen, sehr konsistent. Hat dann 3 oder 4 Wochen vor Romeu in der Höhe durchgezogen, sehr konsistent. Ich glaube, der liefert ab. Ja, und der wird auch die Saison richtig gut. Und wenn der mal auf die Langstrecke geht, dann ist es ein Kandidat.
Jetzt erzeugst du gerade, dass die Frage nicht mehr beantwortet wird. Weil wir müssen...
Man musste mir die vorher sagen.
Na, die Frage mit Doping. Wir müssen direkt sozusagen beenden, damit die Hörer dann sofort
dann
agieren können.
Dann frag doch nicht, wer der Shootingstar der Saison
wird. Ich wollte eigentlich sagen, ich wollte es wissen, denn ich wollte nicht eine Antwort haben.
Okay. So. Ja, ich weiß, wer der Shootingstar der Saison
nächste Woche kommt. Klassikfolge, die allererste.
Ja.
Peinlich, peinlich, peinlich. So.
Und es sei denn, Kalle spricht. Das
schafft er in einer Woche schon.
Aber ich will ihm absolut keinen Druck machen. Er soll mal wirklich Piano machen. Wir können auch noch 1-2 Wochen überbrücken.
Genau.
Ja, und wenn er dann in der Lage ist und es ihm wieder besser geht, ja, dann machen wir mal einen Talk, dann will ich auch alles wissen.
Alles.
Dann kommt die ganze Wahrheit auf den Tisch.
Okay.
Roger, dann lassen wir es gut sein für heute.
Lass uns gut sein.
Bitte nochmal in die Umfrage reingucken.
Genau. Ja,
ist die Top 10?
Was sagst du?
Im Grunde, ich glaube wirklich, ich möchte daran glauben, dass die Top 10 im Grunde sauber ist und dass dieser Colin einfach den Sport nicht verstanden hat, den Spirit nicht verstanden hat und dass der ein Arsch ist. So wäre wegen Epo-Cheater-Bescheißer. Das ist so wie jemand, der auf Rille am Hinterrad klebt und Windschatten fährt.
Dann sage ich, auf alle Fälle sind da mehrere gedopt. Und ich glaube auch, dass ich die Umfrage gewinne.
Also es gibt noch einen zweiten Einzelfall, meinst du?
Zweiten Einzelfall.
Und mal gucken, wie gut das Testsystem ist. In diesem Sinne. Micha, wir gucken jetzt am Wochenende Triathlon und ich gehe da unvoreingenommen ran und ich glaube an den sauberen Sport.
In diesem Sinne, sportfrei.